Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend. Wir haben heute ein sehr reiches Thema, eine große Palette, denn durch die Verlängerung der Lebensdauer und das relativ frühe Beenden der Berufstätigkeit ist das sogenannte Alter eine lange Lebenszeit. Und diese lange Lebenszeit wird von vielen sehr selbstständig genützt, nämlich in dem Maß, in dem wir das Wort Alter nicht mehr mit Siechtum, Hilflosigkeit und Krankheit assoziieren. Ein Teil dieses neuen Lebens kann auch die Kunst sein, und welche Auswirkungen das auf das Individuum, auf die Identität, auf die Kreativität des Einzelnen hat, auch das wird ein Aspekt sein, über den wir heute Abend hier reden wollen. Ich möchte dann zuerst einmal die Runde ein bisschen näher vorstellen. Barbara Kudenhove-Kalergi, langjährige Korrespondentin und Kommentatorin im ORF Osteuropa, Expertin, 1932 in Prag geboren. Ich sage heute uncharmanterweise alle Geburtsdaten dazu, weil es geht ja ums Alter, es gibt also keine Koketterie heute. 1932 in Prag geboren, dort deutschsprachig aufgewachsen, 1945 nach Österreich mit ihren Eltern geflüchtet. Und sie hat eine Frau mit mehreren Identitäten. Eine ihrer Großmütter war Japanerin, eine tolle Frau übrigens. Ihr Onkel Richard Nikolaus gründete 1922 die Pan-Europa-Bewegung. Ihr Vater war Professor für Orientalistik, hat sich ein böhmedeutscher Zunge genannt. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Aufgewachsen ist Barbara Kudenhove-Kalergi in einer konservativ-katholischen Familie. Verheiratet war sie aber mit einem Kommunisten. Aber ich will nicht über die Vergangenheit nur reden, denn Barbara Kudenhove-Kalergi hat eine sehr intensive Gegenwart und ist sehr aktiv, und über das wollen wir heute auch reden. Ich mache es jetzt uncharmant, ich gehe mit Nikolaus Annoncourt weiter, weil wir das so gewöhnt sind. Warum, da kommen wir sicherlich heute auch noch drauf. Geboren 1929, einer der wichtigsten Musiker unserer Zeit. Er hat bereits ganze Generationen von Musikern geprägt und er polarisiert wie kein anderer. Die Liste der musikalischen Leistungen wäre für hier zu groß, aber ich möchte zwei Sachen sagen, die ihn charakterisieren. Egal ob Händel, Schumann oder Johann Strauss im Neujahrskonzert, Nikolaus Annoncourt ist immer auf der Suche nach Wahrheit, wobei er aber sagt, dass es Wahrheit weder in der Kunst noch in Lebensfragen eindeutig gibt. Diese Haltung macht Nikolaus Annoncourt aus, und er ist ein großer Verfechter des pascalschen Denkens des Herzens. An seiner rechten Seite die Frau, die ihn seit fast 60 Jahren begleitet, Alice Annoncourt, eine großartige Geigerin, langjährige Konzertmeisterin im Concertus Musicus. In Selbstbewusstsein und gleichzeitig Selbstlosigkeit an der Seite ihres Mannes, wie gesagt, seit vielen Jahren, nicht publikumsorientiert, eher publikumsscheu. Und ich finde es toll, dass Sie heute da sind und eine Ausnahme machen. Vielen Dank. Professor Dr. Kornel Sieber, er ist der Jüngling unter uns. Er ist geboren 1959 in Basel, Inhaber des Lehrstuhls für Innere Medizin und Geriatrie an der Universität Erlangen-Nürnberg und in Personalunion Chefarzt am Zweiten Klinik des Klinikums in Nürnberg. Verzeihung, damit tue ich mich ein bisschen schwer mit diesem Vokabular. Er kann also wissenschaftliche Projekte verbinden mit klinischen Schwerpunkten. Und Professor Sieber ist in zahlreichen Gremien und Kommissionen, zum Beispiel im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Er ist natürlich auch in der Schweizerischen und in der Österreichischen Gesellschaft für Geriatrie und wurde auch als Vertreter der Geriatrie in die Akademie der Wissenschaft in Deutschland berufen. Und diesen Fachmann bitte ich nun um ein kurzes Impulsreferat aus medizinischer Sicht zu unserem heutigen Thema. Bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich natürlich, heute hier sein zu dürfen. und dass ich als Altersmediziner dieses Impulsreferat geben darf. Haben Sie keine Angst, es wird eben gar nicht so medizinisch sein, sondern ich werde versuchen, etwas über Identität, Kreativität, wie sich das übers Alter entwickelt. Wenn dann medizinische Fragen kommen, wird sicher dann Gelegenheit noch in der Diskussionsrunde gehen. Als Eigenschaft lebender Systeme profitiert die Kreativität bei Menschen von der hohen Plastizität des Gehirns. Wie wir immer besser verstehen, darf die Vorstellung, dass das Gehirn über eine nur geringe postnatale Plastizität verfügt, getrost zur Seite gelegt werden. Wir vermögen über die gesamte Lebensspanne und so auch bis ins hohe Alter neue Vernetzungen aufzubauen, parallel zum Untergang synaptischer Verschaltung. Es funkt also in unserem Kopf ständig vehement und um quasi im Bilde zu bleiben, bisweilen springt der Funke auch auf umgebende Strukturen über. So lässt sich außergewöhnliche Kreativität von einer mehr persönlich, alltäglich praktischen durch ihre besondere Bedeutung für andere Menschen abgrenzen. Kreativität kommt etymologisch vom lateinischen Wort creare, was so viel bedeutet wie schöpfen, erzeugen, aber eben auch auswählen. Hierzu später noch einige Gedanken. Der Begriff enthält aber auch das Wort crescere, also das Wachsen. Diese Doppeldeutigkeit ist insofern von Wichtigkeit, als Kreativität sowohl aktives Tun und passives Geschehen lassen verbindet, was sicher einer der Gründe ist, weshalb Kreativität bis ins hohe Alter erhalten bleibt oder gar neu entstehen kann. Vielleicht verschiebt sich im Lebensverlauf einzig die Balance von mehr aktivem Tun zum passiven Geschehen lassen, quasi als eine befreiende kreative Nonchalance. Überdurchschnittlich Kreative benötigen spezielle Begabungen wie eine hohe intrinsische Motivation, Persönlichkeitsmerkmale wie Widerstandsfähigkeit, aber auch unterstützende Umgebungsverhältnisse. So müssen kreative Menschen eine hohe Problemsensitivität und ein pointiertes Flair für die Themenwahl besitzen. Originalität ist hierbei also nur ein Teilaspekt, die nur in der Vernetzung mit Flexibilität, also des Verlassens gewohnter Wege, des Denkens und des Anpassens der Ideen an die persönliche Realität, und hier kämen ja sicher dann auch eventuell altersbedingte Einschränkungen im körperlichen oder im geistigen Bereich zum Erfolg führt. Kreativität rückt damit auch im Alter in die Nähe der Kunst, sind doch Kunstschaffende fast sensu stricto kreativ. Robert Musil meinte, die Wissenschaft strebt nach dem Allgemeinen, die Kunst nach dem Exemplarischen. Der Kunstschaffende fügt somit seinem Werke meist auch eine pädagogische Note bei, nicht im Sinne des lehrerhaft Edukativen, sondern als Plattform für einen zwischenmenschlichen Diskurs. Unser heutiger Gast spricht in diesem Sinne für sein Fach von der Musik als Klangrede. Und welche Rede möchte nicht erreichen, dass sie bei seinem Gegenüber die mentale Plastizität funken lässt? Wiederum aus dem Lateinischen, ich komme jetzt zum Begriff der Identität, kommt von idem, also dasselbe oder derselbe. In diesem Sinne wird Identität häufig als Inklusion oder Exklusion zur Zugehörigkeit in modernen Gesellschaften gesetzt. Diese sind wiederum untereinander und in sich selbst über die Zeit verschieden, zum Glück. Denn sonst würde Identität mit völliger Gleichheit gleichgesetzt, was als Uniformierung kulturellen Entwicklungen im Wege stehen würde. In der Sprache der Logik bedeutet Identität nämlich A gleich A. Wie einsilbig wäre zum Beispiel die Musik, wäre sie einzig monotonal, obwohl man sie A bei der Violine zum Stimmen braucht. Bei der Festsetzung des Themas für den heutigen Abend dürfen die Organisatoren der ÖPIA aber doch mehr an unsere kulturelle Identität gedacht haben. Diese ist ja immer wieder für ihre Zeit prägend, sei es, dass man im Sinne der Harmonie Musik aus einer Zeitepoche auch mit den Instrumenten derselbigen Zeit spielt. Dass gerade unser heutiges Gästepaar dieses exemplarisch und damit visionär schon vor vielen Jahren am Beispiel der Brandenburgischen Konzerte vorgelebt hat, das war mein erster Kontakt zu ihnen als Ehepaar, ist wohl den meisten bekannt. Die Umsetzung kultureller Identität aber hat viel mehr mit geografisch-kulturell geprägten Handfertigkeiten zu tun, bedient sich also aus dem Fundus des eigenen und vermittelt damit auch Sicherheits-, bisweilen auch Heimatsgefühl, was gerade im Alter sehr wichtig ist, die Verwurzelung in einem geografischen, einem kulturellen Raume. Dieses im breiten Sinne verstandene Handwerkliche zu erhalten, braucht auch adaptative Kreativität, soll der Spagat von Kreativität und Identität auch bis ins hohe Alter erfolgreich stattfinden. Paul Baltes, Entwicklungspsychologe und früher Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, entwickelte mit seiner Frau Margret das Modell der selektiven Optimierung und Kompensation, kurz SOK. Dieses Modell besagt, dass wir Strategien benutzen, um eine zeitlebende Entwicklung sowohl unserer Identität als auch Kreativität zu ermöglichen. Spezifisch meint Paul Baltes das sogenannte SOK im folgenden Maße. Erstens Selektion. Wir wählen aus den vorhandenen Lebensmöglichkeiten diejenigen aus, welche wir verwirklichen wollen. Zweitens Optimierung. Wir suchen geeignete Mittel, um das Gewählte möglichst gut zu tun. Und drittens Kompensation, wenn Mittel wegfallen, zum Beispiel durch Alterungsprozesse, reagieren wir darauf flexibel. Wir suchen neue Wege, unseren Zielen näher zu kommen. Arthur Rubinstein münzte dies in hohem Alter auf sein künstlerisches Schaffen als Pianist folgendermaßen. Erstens Selektion. Ich reduziere mein Repertoire auf das, was ich gut kann. Zweitens Optimierung. Diese Stücke übe ich intensiver als früher. Und drittens Kompensation. Vor einer technisch schwierigen und schnellen Partie eines Stückes reduziere ich künstlich die Geschwindigkeit, damit der nachfolgende schnelle Teil dann umso behändiger daherkommt. Gibt es aber im Alter auch Bereiche, die besser werden? Ja, Erfahrung, Geduld und Eigensinn. Der hochbetagte Hermann Hesse meinte, dass Geduld Ruhe bringe und Eigensinn Freude bereite. In meiner täglichen Arbeit mit älteren Menschen, das durchschnittliche Alter meiner Patienten und Patienten ist aktuell gerade 83 Jahre, also Geburtsjahrgang 1929, erlebe ich es täglich, dass der Eigensinn im Alter nicht abnimmt, den Betroffenen bisweilen gar mehr Spaß macht als mir als Betreuender. Das Selektionieren bedeutet weiter, dass man Firlefanz weglassen kann und darf, dass man quasi die Brücken benutzt, die da sind. Ich nenne dies deshalb, weil es ein chinesisches Sprichwort gibt, das sagt, Jugend bedeutet Tollheit. Sie überspringt den Bach, wo es eine Brücke gibt. Diese Energie kann man im Alter anderweitig kreativ einsetzen. Zum Beispiel mit funktionellen Einschränkungen kreativ umzugehen, also was wir heute unter Successful Aging, erfolgreiches Altern meinen, aber auch als kultureller Mittler zwischen den Generationen, Kulturen und gegebenenfalls Klangwelt. Vom Denken des Herzens. Dies ist der Buchtitel einer Biografie von Professor Arno Gur. Die Verbindung von Kreativität und Identität dank unserer Möglichkeit, das Herz als Denkensbrücke einzusetzen, gefällt mir persönlich sehr und so freue ich mich auf die folgende Diskussionsrunde. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank. Zunächst haben wir die Schwierigkeit der Definition von Alter. Es gibt, wie wir alle wissen, bürokratische Altersgrenzen. Es gibt Dinge, die man erst ab einem gewissen Alter darf und es gibt Dinge, die man ab einem gewissen Alter nicht mehr darf oder soll oder muss. Aber all diese bürokratischen Altersgrenzen stammen aus einer verflossenen Zeit und stimmen mit unserer Lebensrealität nicht mehr überein. Europäer fühlen sich, so höre ich nach einer Umfrage, erst mit mindestens 76 alt und auch dann nur, wenn es eine starke gesundheitliche Einschränkung gibt. Wann ist man alt? Wie sehen Sie denn das?
Ich?
Ja. Was ist für Sie, Alter?
Na, ich bin alt auf jeden Fall.
Warum?
Also ich halte gar nichts von diesem Herumkomputieren. In Wirklichkeit bin ich jung und so die Mutter ist so wie die ältere Schwester. Also wenn man alt ist, ist man alt. Und ich glaube, da gibt es also nicht viel zu beschönigen. Man kann froh sein, wenn man im Alter noch halbwegs gut beisammen ist. Und also bei diesem ganzen Abend hatte ich so ein bisschen ein ungutes Gefühl, dass es so herauskommt, wie wenn jemand arm und krank und deppert ist, dann ist er sozusagen selber schuld, hätte er die Kunst des Alterns praktiziert. Also ich glaube, wer als Alter noch einigermaßen beisammen ist, soll froh und dankbar sein.
Es ist ja bei nicht berufstätigen, bei nicht mehr berufstätigen Menschen, ist ja Lernen und Weiterbildung, die ja propagiert wird, auch für das höhere Alter, hat ja keinen praktischen Sinn mehr, sondern sucht den Sinn in sich selbst, braucht Motivation, braucht auch zum gewissen Grad eine Selbstständigkeit. Ich habe mir dieselbe Frage gestellt wie Sie, nämlich die Frage, ob wir nicht einen Fehler machen, ob wir nicht das, was die Alterswissenschaft erfolgreiches Altern nennt, wie Sie es vorhin gerade zitiert haben, ob das nicht eine Diffamierung all jener ist, die, so finde ich, das individuelle Recht zum Rückzug haben. Es gibt auch, soweit ich es beobachten konnte bisher, das Nachlassen von Interessen. Meistens läuft es parallel mit dem Nachlassen der körperlichen Fähigkeiten. Ob man das nicht auch respektieren muss und nicht nur die toll finden, die nach wie vor wahnsinnig aktiv sind und sich unheimlich weiterbilden und wie die Berserker Klavier spielen. Also ich weiß nicht, ob wir nicht einen Fehler machen mit diesem Wort erfolgreich altern, denn was ist schon Erfolg? Ich freue mich, dass Sie das angesprochen haben, weil ich mir dieselbe Frage gestellt habe. Nun ist es so, bei der Vorbereitung habe ich gelesen, dass laut empirischen Untersuchungen Weiterbildung und Aktivität, hirnmäßige Aktivität, verlangsamen den Alterungsprozess, und zwar den biologischen Alterungsprozess, aufgrund von Umstrukturierungen im Gehirn. Nun weiß ich nicht, ob das auf intensive künstlerische Arbeit auch zutrifft, aber das Alter, das die meisten Dirigenten erreichen, spricht eigentlich dafür, weil wenn sie nicht irgendwann im Orchestergraben tot umfallen, werden sie meistens sehr alt. Ob das daran liegt, dass sie sich mit Musik beschäftigen oder dass sie einfach immer ständig auch sich mit neuen Dingen und voller Neugier auf Neues einlassen, sind ja nicht alle so wie manche Pianisten, die dann nur noch ihre 5 Stücke spielen. Was daran schuld ist, weiß ich nicht. Aber, Herr Nankur, ist es nicht trotzdem in jedem Fall ein wahnsinniges Geschenk, so lange arbeiten zu können?
Das ist ein Geschenk. Das ist ein unglaubliches und unvorstellbares Geschenk. Weil ich glaube überhaupt nicht, dass wenn man von hier aufwärts, vom Hals aufwärts, also geistig aktiv ist, dass man dann sagt, man hat durch die Kunst oder durch etwas einen Alterungsprozess verschoben oder hinausgeschoben. Ich finde, ab dem Moment, wenn ich etwas nicht mehr kann, und das ist der Alterungsprozess, ich habe mit 50 Jahren Sachen nicht mehr gekonnt, die ich mit 40 gekonnt habe, das ist aber noch gegangen, da habe ich das noch durchaus akzeptiert, aber ich muss dankbar sein, zum Beispiel dankbar sein, dass, ich weiß auch nicht, warum das so ist, dass meine Ohren noch funktionieren. Mhm. Weil meine Mutter hat in dem Alter nichts mehr gehört. Und mein Vater hat schlecht gehört in dem Alter. Wenn ich schlecht höre, muss ich das, was ich jetzt mache, aufgeben. Aber ich habe, ein Teil von meinem Gehirn scheint noch zu funktionieren. Und was mir bis jetzt gefehlt hat, finde ich, in den Möglichkeiten des Menschen und Interessenmöglichkeiten des Menschen war, dass die Lust am Abenteuer, die Wiederholung, die tatsächliche Wiederholung finde ich vollkommen uninteressant. Das heißt, jetzt musikalisch, wenn ich ein und dasselbe Stück, wenn das für mich das bedeutendste Stück meinetwegen ist, wenn ich das aufführen darf und für mich gestalten darf, dann lasse ich das lang wieder liegen und ich nehme das überhaupt nicht ins Repertoire und jetzt kann ich das, jetzt mache ich das sehr oft, sondern ich suche Werke, die ich noch nie gemacht habe. Das ist heute noch immer so. Mhm. Und vor allem, ich habe ja auch ganz andere Interessen. Es ist mir nicht in der Wiege gelegen, dass ich Musiker werde. Und es ist mir auch nicht in der Senilität jetzt gelegen, dass ich immer Musiker bin. Ich interessiere mich für ganz andere Sachen auch. Und dafür muss ich dankbar sein, weil ich weiß, dass das ein Geschenk ist. Das ist nicht, das habe ich mir nicht ausgesucht und das habe ich mir nicht erworben, sondern das habe ich bekommen. Die Verluste, die sind nicht gering. Also man rennt nicht herum mit einer Tafel, wo draufsteht, was alles einen nicht mehr funktioniert und nicht mehr geht und was man gerne würde und könnte und möchte. Aber wenn man so wie ich relativ viel an der Öffentlichkeit ist, dann sieht die Öffentlichkeit nur einen befragten Menschen. Da sieht man nichts, was drinnen ist. Und wohl das, was herauskommt. Und das, was herauskommt, das hat zu tun mit Neugier, mit Abenteuer, Lust, Entdeckerfreude und mit einer Überzeugung von der Notwendigkeit der Kunst. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass die Kunst eine nette Abendunterhaltung ist, wo man sich von der Mühe des Lebens erholen soll, sondern ich bin davon überzeugt, dass das jetzt viel zu wenig beachtet und bekannt ist, dass die Kunst ein notwendiges Lebensmittel ist. Mhm. Weil mit dem logischen Denken komme ich in bestimmten Dingen sehr weit. Aber mit dem alogischen Denken der Fantasie erfahre ich Sachen, zu denen der Mensch in der Lage ist und die er auch verstehen kann und die er oder ahnen kann. Und die ihn weitaus woanders hinführen als der evolutionäre Schimpanse, der ja auch den Computer erfunden hat. Das ist ja, alle diese technischen Sachen sind ja wunderbar in der Evolution erklärbar. Und wenn die Schimpansin zu ihrem Mann sagt, hol mir eine Semmel, dann ist das die Sprache auch wunderbar in der Evolution. Aber über allen Gipfeln ist Ruhe, wird kein Schimpanse je sagen.
Aber ich entnehme Ihren Worten, ja. Ich entnehme Ihren Worten, dass Sie die Neugier und die Abenteuerlust als Antriebskraft haben, dass aber natürlich Abstriche zu machen sind. Aber erfreulicherweise sind Sie nicht immer konsequent in dem, was Sie, weil Sie, ich habe da so im Ohr nie wieder Oper in Salzburg, weil es so anstrengend
ist. Ja, das schreiben ja die anderen. Die aber dürfen ich hab's nie auch, glauben, nein, was nein, über mich gesagt wird.
Weiß ich schon. Das weiß ich, dazu kenne ich Sie zu lang, aber ich habe auch von Ihnen schon gehört, dass Sie weniger machen wollen. Es ist dann nie
weniger. Ich mache weniger.
Ach so?
Natürlich. Ich kann Ihnen meinen Terminkalender zeigen, das ist ganz deutlich
nachzuhören. Ich glaube, Sie sind trotzdem verführbar, weil die Neugier und, der Abenteuergeist immer noch stärker sind.
Das kommt auf die Venus mit dem Amor an. aber einfach verführbar bin ich nicht.
Okay.
Weil ich bin... Bin nicht engagierbar, habe ich schon als 30-Jähriger gesagt.
Es gibt, könnte ich mir vorstellen, eine Liste von Werken, die Sie gerne machen würden, noch machen würden, noch einmal machen würden. Haben Sie manchmal das Gefühl, es kann sich nicht mehr ausgehen?
Ja, ja. Ich weiß genau gewisse Werke, die mir sehr wichtig wären, sind für mich nicht mehr erreichbar.
Ist das deprimierend?
Nein, man kann nicht alles haben.
Ja.
Ich bin froh, für was ich habe.
Bei der Zauberflöte in Salzburg haben Sie bei einem Interview gesagt, ich bin sicher, an der Schwelle zum Tode würde ich noch sagen, das muss ich noch einmal machen, wegen der vielen ungelösten Rätsel. Also ich glaube, die Neugier und der Abenteuergeist, das hört, glaube ich, nie auf. Ich muss eine Frage stellen, die möglicherweise nichts mit unserem Thema zu tun hat, die mich aber interessiert, weil das mit Tempo zu tun hat. Woran glauben Sie, liegt es, dass Dirigenten, wenn sie alt sind, fast alle langsamer dirigieren? Nur der Scholti ist schneller geworden. Alle anderen werden langsamer. Hat man ein anderes Zeitgefühl?
Nein, das liegt an den Zuhörern, die schlecht zuhören.
Naja, es ist ja auch
Es ist nachweisbar, es ist, es ist interessant. Der Zuhörer, der ein Werk zu kennen glaubt, es kennt ja niemand irgendein Werk, aber der glaubt, ein Werk zu kennen und jetzt hört er das, dem fällt es nicht auf, wenn es schneller gespielt wird. Aber wenn etwas langsamer ist, fällt ihm das auf. Das heißt, ich kann die ganze Hochzeit des Figaro von Mozart jedes Stück schneller machen. Und nur die Ouvertüre mache ich langsamer, weil ich sie im Alter langsamer mache, sondern weil ich schon in der Jugend erkannt habe, dass die das viel zu schnell machen, die anderen.
Und das fällt auf.
Und dann sagt man, ich mache den Figaro langsamer. Mhm. Und genau dasselbe, ich habe zum Beispiel jetzt bei der Zauberflöte in Salzburg, die Sänger, die das oft gesungen haben, haben mir gesagt, wieso? Ich habe das noch nie so schnell gesungen. Aber wenn Sie das, ich habe es Ihnen dann erklärt und Sie haben es doch gemacht. Es war ein einziges Stück in der Zauberflöte, ein einziges Stück, was langsamer ist, als man es kennt. Und das ist ein Stück von 2 Minuten, die Arie des Monostatus. Ja, also jeder. Ich glaube überhaupt nicht, wenn ich heute der Meinung bin, dass die 5. Sinfonie von Beethoven unbedingt schneller gemacht werden muss und das war ich vor ungefähr 15 Monaten. Da haben die Berliner Philharmoniker haben in die Hose gemacht, weil sie das noch, die spielen das jedes Jahr 20 Mal, haben es noch nie so schnell gespielt. Gut, dann bin ich im Alter nicht langsamer geworden.
Okay, gut. Hat also
hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Wenn ich draufkomme, dass das schneller gehört, dann mache ich es schneller und wenn ich draufkomme, es gehört langsamer, mache ich es langsamer.
Okay. Alice Anoncourt, Organisatorin, Kraftquelle, Kontakt nach außen, musikalische Autorität oder Kapazität in dieser Verbindung, künstlerische Instanz. Sie sind mit Ihrem Mann ja in einer sehr komplexen beruflichen und privaten Verbindung seit langer Zeit. Sie ermöglichen zwar immer Gespräche und Interviews mit Ihrem Mann, geben aber selbst nie welche Interviews. Was hat Sie an dem Thema eigentlich so interessiert, dass Sie da heute eine Ausnahme machen?
Ich bin gefragt worden und dann dachte ich, vielleicht kann ich auch noch etwas dazu sagen. Das war eigentlich das Ganze. Ich sehe das ja mehr von der praktischen Seite und aus meiner Sicht, wie das Alter ist. Ja. Und die Kunst des Alters kann man, glaube ich, gar nicht lernen. Die muss man können sozusagen und man muss in der glücklichen Lage sein, so weit gesund zu sein, dass man denken kann. Und ich bin noch dazu in der glücklichen Lage, mit meinem Mann so viele Anregungen und so viele interessante Gebiete zu haben, über die wir reden und die ich arbeite und mitarbeite, dass ich fühle mich nicht wirklich alt im Kopf. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Sonst merke ich, ich brauche nur in den Spiegel schauen und auch sonst, dass alles nicht mehr so schnell geht. Ich merke, dass ich alt bin, natürlich. Aber ich weiß es nicht, muss ich dazu sagen. Das ist das Einzige, was ich dachte, dass ich dazu beitragen kann, dass man ist im Kopf, ist man eigentlich nicht alt, denke ich, wenn man aktiv am Leben teilnimmt und wenn man die Gelegenheit hat, auch das auszuleben. Nicht? Also ich habe so viele Dinge, dass ich gar nicht weiß, was ich alles noch machen könnte, weil ich habe sehr viele verschiedene Interessen, nicht nur die Musik. Und das wird mir ermöglicht. Also mein Leben ist unglaublich vielfältig und unglaublich reich und gelegentlich sehr stressig. Aber ich glaube, das tut eigentlich ganz gut. Mhm. Aber es ist natürlich total einseitig, weil es mir gut geht. Und ich überlege nicht, ob ich gut alter oder nicht, sondern es passiert mir. Ja.
Sie waren ja lange Jahre Konzertmeisterin im Konzentus, sitzen jetzt schon seit einiger Zeit auf dem Platz neben dem Konzertmeister. War dieser Wechsel eine Frage der Kraft und der Kapazität oder war das eine Zeit?
Nein, es war eine Überlegung, weil es war die Frage, ich weiß ja, dass ich älter werde. Mhm. Und ich weiß, dass das Konzertmeistersein ist eher, also das Spielen als Konzertmeister ist schon nervlich anstrengend. Mhm. Und ich dachte, das werde ich nicht ewig weitermachen, sicher nicht, und habe überlegt, es ist jemand da, der möglicherweise das machen könnte. Und wenn ich den zu lange warten lasse, dann geht er weg und dann bleibe ich übrig. Also es war eine praktische Überlegung.
Aber ein bewusster Rückzug.
Ganz bewusst. Und ich muss noch dazu sagen, ich frage meine Kollegen immer wieder mal, sage, ist euch das recht, dass ich noch weiterspiele? Und dann sehe ich irgendein Foto von mir und denke, mein Gott, ist da sitzt so eine alte Geigerin. Und die sagen, ich soll es weitermachen, also ich mache es weiter.
Gibt es eigentlich ein Generationenproblem in einem Orchester oder konkret im Konzentus?
Nicht, dass ich wüsste.
Also Sie sind alle, fühlen sich alle zusammengehörig, auch im Sinne von Gruppendynamik.
Die werden ja auch älter.
Ja. Das ist richtig. Ein Aspekt bei der Thematik Alter und Kunst ist für mich auch das Alterswerk von schöpferischen Menschen. Das ist etwas, was uns in der Kunst ja immer wieder begegnet. Es gibt von Picasso gibt's ein deutliches Alterswerk. Malevich ist wieder zur naturalistischen Malerei zurückgekehrt. Die Kierkegaard hat wieder seine Ruinen gemalt. Rossini hat 13 Bände Péché de Vieillesse, also Sünden, Alterssünden herausgegeben. Also es gibt so typische Alterswerke. Natürlich gibt es auch Komponisten, deren Alterswerk uns versagt geblieben ist, weil sie früh gestorben sind. Da hat dann die Romantik den Begriff der Frühvollendung erfunden, sei es Mozart, sei es Schubert oder andere. Herr Anoncourt, können Sie mit dem Begriff Frühvollendung etwas anfangen und ist Ihnen das Thema Alterswerk bei Komponisten untergekommen?
Schon, aber mit dem Thema Frühvollendung kann ich nichts anfangen.
Ja, ich nämlich auch nicht, das freut mich. Sie auch nichts anfangen können. Ja. Und Alterswerk?
Es wäre wahrscheinlich der Wiener Kongress anders ausgegangen, wenn nicht der Beethoven die musikalische, das vom Ballet Rasumowski aus musikalisch dominiert hätte, sondern der Mozart. Und wenn der Mozart noch gelebt hätte, was ganz einfach wäre, gar nicht besonders alt gewesen, da wäre wahrscheinlich Europa anders verteilt worden.
Und haben Sie bei den Kompositionen, die Sie sich erarbeitet haben, so etwas wie ein typisches Alterswerk feststellen können?
Nein. Ich kann zum Beispiel, bei manchen Komponisten kann man erkennen, zum Beispiel bei Mozart, wie alt er da ungefähr war, wie er das komponiert hat, und zwar auch am Werk. Mhm. Aber man kann die Werke, die Bach mit 18 Jahren komponiert hat und die er gegen Ende seines Lebens komponiert hat, hat die Musikwissenschaft, hat das 100 Jahre lang, hat sie das verwechselt. Und ich könnte das heute auch nicht erkennen. Mhm. Es ist sehr unterschiedlich. Und dann gibt es ja auch eine Mode, und wie sehr, der Bach ist überhaupt nicht mit der Mode gegangen. Und seine Zeit, der schreibt noch so, wie er geschrieben hat, schreibt 1850 noch so, 1750 noch so, wie er geschrieben hat, 1707 oder 8. Mhm. Und andere Komponisten haben da schon völlig anders geschrieben. Die haben eben anders gedacht. Und das ist ganz individuell. Mhm. Mhm. Aber alte Künstler, ich meine, der Giuseppe Verdi, der ist ja auch uralt geworden, hat auch komponiert bis zuletzt. Und dann gibt es Maler, ja, sie haben ja genannt, Picasso, aber auch alte, der Tizian.
Ja, es gibt verschiedene Maler, die sozusagen zu ihren Anfängen zurückgekehrt sind im Alter.
Ja, aber
in veränderter Form, aber...
Also die Verquickung von Biografie und Kunst ist für mich unzulässig.
Ja, ich will es auch gar nicht mit der Biografie verquicken,
ja,
sondern...
Aber Alter ist...
sondern es gibt sehr oft eine Weiterentwicklung.
Ereignis.
Ja, aber nicht, ich schreibe in Moll, weil ich heute Bauchweh habe. Also diese Verknüpfungen sind mir auch immer sehr verdächtig, wenn so die kurz gegriffenen Verbindungen. Aber es gibt Komponisten, es gibt Maler, es gibt auch Schriftsteller, die im höheren Alter sich bewusst an das angeknüpft haben, was sie in jungen Jahren getan haben. Und die Entwicklung dazwischen...
ist mir noch nie aufgefallen.
Nein?
Nein. Goethe hat, der ist ja auch 83 geworden, glaube
ich. Gibt's das?
Ja, also vielleicht kurz mal so zwei Begriffe. Wir reden ja immer, wir haben so viel über das Alter gesprochen, aber es gibt ein biologisches Alter und es gibt ein chronologisches, und das geht ja nicht parallel.
Ja.
Und vielleicht gerade zu auch der Frage vorher mit der Neugier, mit der Abenteuerlust, das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt eigentlich über alle Gesellschaften global drei Aspekte, die Langlebigkeit garantieren. Das ist regelmäßige körperliche Aktivität, ist eine ausgewogene Ernährung und sind Sozialkontakte und eben nicht repetitive Sozialkontakte, also Kreuzworträtsel, Papageienart mit drei Buchstaben, das wird Ihre Plastizität im Gehirn nicht verbessern. Aber die Neugier, etwas nochmals zu tun und vielleicht noch ganz zurückzukommen zur Frage, weshalb gerade Dirigenten häufig hochaltrig noch sehr aktiv sind. Die körperliche Aktivität ist eben in der geistigen Auseinander. Das ist ja verrückt, so eine Gruppe vor sich zu haben, das ist ja wirklich eine geistige Herausforderung. Und dann natürlich diese körperliche Aktivität. Und für Sie, Herr Arnokur, nehme ich an, dass Ihre Frau schon schaut, dass Sie sich auch recht ernähren. Also dann hätten Sie eigentlich die richtige Trias, hätten Sie ja dann. Zur Frage vielleicht, weshalb ich sage, ich glaube, das muss man schon sehen. Es gibt natürlich ein Alterswerk im Sinne der Leute, die relativ gesund altern. Es gibt natürlich aber auch die, die ein ganz interessantes Alterswerk haben mit körperlichen Problemen. Also nehmen wir zum Beispiel den späten Klee, das letzte Bild Alter Klang, wo es nur noch zwei mit dick, so ein Trommler, das war auch so ein Finale für ihn. Und das konnte er nicht mehr malen, weil er eine Bindegewebserkrankung hatte. Deshalb musste er einen breiten Pinsel nehmen. Es gibt aber auch, wenn wir gerade bei der Malerei bleiben, was mich fasziniert hat, warum ist eine Ausstellung hier in der Albertina vor einigen Jahren, Mondrian, der figürlich begonnen hatte, dann ja sehr in diesem Konstruktivismus Teil war, und der hat gesagt, wenn er zufrieden sei, werde er aufhören. Wenn er einmal mit seinem Werk zufrieden wäre. Und dann gibt es zwei rein monochrome Bilder, weiß, und dann war er zufrieden und dann hat er 15 Jahre noch glücklich gelebt und nicht mehr gemalt.
Das ist der Unterschied zu Malevich, nicht? Der auch Quadrat gemalt hat und dann aber im Alter wieder zurück.
Aber das ist eine sehr einleuchtende Sache.
Ja, wenn ich zufrieden bin,
höre ich auf. Ja. Dass, wenn ich zufrieden wäre mit etwas, was ich gemacht habe, würde ich es nicht mehr machen.
Darf ich was sagen zu Jugend und Alter und sozusagen zurück zur Jugend im Alter? Also ganz praktisch gesprochen, können junge Leute und alte Leute von einer gewissen Freiheit profitieren, die man im mittleren Alter nicht kann. Mhm. Nicht? Also auf der Höhe des Lebens muss ich kümmern um die Kinder, um den Job, um den Bausparvertrag, um die Intrigen im Büro, um alles, um Karriere machen und so. Nicht? Junge Leute können sich überlegen, wie sie die Welt verbessern. Und alte Leute können nicht mehr die Welt verbessern, aber sie sind auch befreit von allen diesen Zwängen, die man eben als normal Erwachsener hat. Mhm. Also insofern gibt es da eine Parallelität. Mhm. Und es hat damit auch zu tun, dass viele Kinder und junge Leute auch die Großeltern ganz gern haben, weil die nicht ununterbrochen von Manieren reden und von wie sind die Schulnoten und so, sondern
Verständnis haben.
Eine Freiheit haben, die man einfach nicht hat mit 30 und 40 und 50. Mhm. Also hier könnte man auch eine gewisse Parallele sehen.
Ja, ganz sicherlich.
Die Verbindung Kinder und Großeltern, die ist ja klassisch.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass das nur die Beschäftigung der Eltern ist, dass sie sozusagen keine Zeit haben für die Kinder, sondern ich glaube, dass da wirklich Antennen existieren, die größer sind zwischen Kindern und Großeltern, und zwar über die Jahrhunderte, nicht gerade jetzt nur. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Nicht nur Künstler, sondern alle Menschen tendieren ja im Alter zur Frage, habe ich die gesteckten Ziele erreicht? Ich glaube, die Fragen müsste man eigentlich anders stellen. Die Frage müsste man stellen, habe ich die Ziele hoch genug gesteckt und waren es überhaupt die richtigen Ziele? Und gibt es jetzt neue Ziele? Sie haben sich zum Beispiel so ein neues Ziel gesucht nach Ihrer Berufstätigkeit. Sie haben ganz was Neues angefangen.
Ja, ich unterrichte jetzt Asylwerber in der deutschen Sprache. Das ist ein neues Metier, da habe ich eine neue Ausbildung machen müssen. Und also auch gern gemacht und habe was Neues gelernt, aber eigentlich nicht einmal so, weil ich unbedingt ein neues Ziel gebraucht habe, weil mich so wütend war über die österreichische Fremdenpolitik. Und ich habe mir gedacht, man kann nicht nur käppeln, sondern man muss irgendwas tun. Und da hat man dann natürlich auch, wenn man das gar nicht so anstrebt, selber was davon, weil man eine Menge lernt. Und ich glaube, also das ist gar nicht so was Besonderes, sondern das ist für die Jungen heutzutage ja schon ziemlich selbstverständlich, dass man nicht sozusagen mit einer Ausbildung sein ganzes Leben auskommt. Mhm. Nicht, man fängt an in der Firma unten und dann wird man Generaldirektor und dann ist es aus, sondern es ist mehr oder weniger normal, dass Leute nicht nur ihren Job, sondern auch ihren Beruf mehrmals im Leben wechseln, dass sie was Neues dazulernen oder auch was anderes lernen, auch nicht so unbedingt, weil sie das wollen, sondern weil sie die Umstände dazu zwingen. Und es scheint mir auch, also unser ganzes Berufssystem, Pensionssystem, irgendwie nicht mehr der Höhe der Zeit zu entsprechen. Denn es ist ja im Allgemeinen so, dass wenn einer mal Chef war, dann muss er als Chef in Pension gehen. Während es ja, also das wird der Herr Professor wahrscheinlich besser wissen, eigentlich natürlicher wäre, dass es ein Auf und ein Ab gibt, dass jemand anfängt in einer Tätigkeit und da ist er eben nicht so gut und dann ist er einmal ganz gut, nicht, wenn er also sowohl Dynamik hat wie Erfahrung und dann geht es halt wieder langsam hinunter. Mir hat das sehr gut gefallen, das habe ich nur in zwei Einrichtungen erlebt, nämlich in einem Kloster und in einem Kibbutz. Also das eine war ein General, das andere war die ehemalige Priorin, die sind dann im Speisesaal mit einem Wagerl gefahren und haben die Teller abgeräumt und waren deswegen aber durchaus nicht irgendwie degradiert, sondern das war ganz normal. Sie waren weiter im Leitungsgremium und wurden von allen bewundert und verehrt, aber man kann dann eben manchmal gewisse Sachen eben nicht mehr, macht man andere. Das geht wahrscheinlich nur in Einrichtungen, wo das Geld keine Rolle spielt. Aber wenn man den Generaldirektor plötzlich in die Kantine schickt, zum Teller abräumen, wäre beleidigt, also mit Recht. Nicht nur, weil die Arbeit so furchtbar ist, das würde ihm vielleicht nichts machen, aber es wäre einfach eine Demütigung. Und ich glaube, da kommt mir vor, könnte man was lernen, wenn man akzeptiert, dass man eben im Alter manches nicht mehr kann oder was anderes kann, aber dass es nicht, also wie bei uns üblich ist, wenn man fängt unten an, dann ist man also auf dem Höhepunkt und dann ist jemand 60 oder 65 oder in Österreich 58, dann geht er also von der wildesten Aktivität in die völlige den völligen Ruhestand, nicht? Und dann stirbt er mit 95 und 30 Jahre soll er jetzt vorm Fernseher sitzen. Mhm. Das kann sich nicht, also nicht nur finanziell nicht ausgehen, sondern da stimmt irgendwas nicht. Und also ich glaube, es wird dahin kommen, dass es eben dann neue Aufgaben, neue Arbeiten, neue Möglichkeiten geben muss, um also dieses lange Leben zu füllen. Die meisten alten Leute tun sowieso, also zum Beispiel schauen sie auf ihre Enkelkinder, also die jungen Familien wären arm dran, wenn es nicht die Großeltern gäbe, nicht nur, weil sie sich gut mit den Kindern verstehen, sondern weil man sie einfach braucht. Also ich glaube, die meisten Leute suchen sich sowieso irgendwas Vernünftiges zum Tun, aber ich glaube, unsere Gesellschaft und unsere Institutionen sind einfach auf die Tatsache, dass wir alle so alt werden, nicht eingestellt.
Nicht eingestellt, ja. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben diesen Deutschunterricht begonnen, weil Sie sich so geärgert haben über die Systeme in diesem Land. Das heißt, die Triebkraft, etwas Neues zu tun, bei
kann
Ihnen,
auch die Wut sein.
Kann die Wut sein, ist aber auf jeden Fall Anteilnahme und Neugier ja, Anteilnahme ist das richtige Wort. Das nicht sich zurückziehen, sondern feststellen, dass etwas kaputt ist. Sie haben gesagt, alte Leute können die Welt nicht mehr verändern. Warum nicht?
Ja.
Aber Rat geben.
Was?
Rat geben. Die Senate, die Alten, die Senatoren, die Alten waren ja die gesuchten Ratgeber.
Naja, Sie vielleicht. Also ich an und für sich... glaube ich, muss man sich als Alter also da eher bremsen. Nicht? Also nichts, ich weiß, also kann mich noch an meine Jugend erinnern, nichts geht einem so auf die Nerven wie alte Leute, die einem immer erklären, wie die Welt eigentlich geht.
Nein, und
wie
früher wenn alles Rat besser sucht war. Bei einem Alter.
Ja, ja.
Nicht,
ja.
Dass den aufdrängt.
Ja, aber...
Ja, die Zurufe aus dem Altersheim, die waren uns immer schrecklich. Also wir haben das völlig despektierlich natürlich so genannt als junge Leute, aber es war immer schrecklich. Nicht die Tatsache, nämlich nicht die Tatsache, was kam. Stimmt. An Ratschlägen, sondern das war ja meistens ohnehin gut, sondern nur die Tatsache, dass man überhaupt das Gefühl hat, wieso glauben die, wir können das nicht? Nicht? Also das war immer das Generationenproblem. Nicht, dass der Alte jetzt vielleicht Unrecht hat, sondern wieso traut er mir das nicht zu, dass ich das nicht alleine kann? Nicht? Deswegen finde ich es ganz großartig, dass Sie jetzt was ganz anderes machen und auf Ihre Art beitragen zu einer besseren Behandlung von Migranten in diesem Land. Haben Sie da ein, ich nenne das mal ganz banal, ein Erfolgserlebnis? Haben Sie das, eine persönliche Befriedigung?
Oh ja, natürlich. Also der ganze Kurs hat die Prüfung bestanden. Die brauchen Sie ja, damit Sie irgendeine Chance haben. Mhm. Und da waren wir schon alle sehr, sehr froh. Also sowohl die Teilnehmer wie ich sind mal stolz geschwellt nach Hause gegangen.
Ja, das ist sehr gut. Ist das eine Beobachtung, die Sie als Arzt auch machen, dass sich Ihre Patienten zum Teil nicht mehr gebraucht fühlen und dass daraus ein Problem entsteht, weil sie nicht genug selbstständig sind, um selber kreativ zu sein?
Das gibt es aber, glaube ich, gar nicht so häufig. Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir in der Gesellschaft haben, ist, dass wir einfach sagen, das Alter. Und es gibt keine Gruppe, unabhängig jetzt noch, wo man das graduiert. 65 bis 75 ist ja völlig anders als 75 bis 85 und dann noch einmal. Also im Schnitt so, die Leute. Nein, ich glaube einfach, der Fehler ist, es gibt keine Gruppe Menschen, die so verschieden sind wie die betagten Menschen, weil die alle eine völlig andere Biografie haben. Die haben sich ja ganz anders entwickelt. Und ich glaube, wenn wir sagen, wie entwickeln wir uns als Gesellschaft im transgenerationellen Kontext, müssen wir eben einbeziehen, dass betagte Menschen so verschieden sind und ihnen eben auch erlauben. Einer ist früher, hat früher Mühe, vielleicht körperlich, ein anderer auf einer anderen. Aber das Nicht-Gebraucht-Werden ist nicht, was ein Problem darstellt, ist schon bei über 80-jährigen Menschen ist, wenn sie immer mehr ihre engsten Freunde verlieren. Es ist weniger das Gefühl des Nicht-Gebraucht-Werdens, sondern das Gefühl der Isolation, der Einsamkeit, das für viele Menschen ein Problem ist. Und da sind wir sicher noch nicht genügend vorbereitet in diesem demografischen Wandel. Mhm. Ich glaube aber, dass der demografische Wandel aufgrund der Vehemenz, wie er auf uns zukommt, uns dazu zwingen wird, dass wir wieder mehr schauen, wie kann jeder einzelne Mensch in seinem sehr persönlichen Kontext Teilhabe haben an der Gesellschaft. Und es gibt sehr viele betagte Menschen, die sehr gerne teilhaben würden, aber wir kommen gar nicht genügend auf sie zu. Aber das Nicht-Gebraucht-Werden per se oder zur Last fallen, das gibt es. Das ist übrigens auch traurig, gerade als Mediziner jetzt, dass Leute sagen, eigentlich, ich möchte das gar nicht mehr, weil ich möchte ja der Gesellschaft, dem Gesundheitswesen, das natürlich heutzutage fast nur pekuniär orientiert ist, zur Last fallen. Das ist meiner Ansicht nach eine ethische Entwicklung, die mich traurig stimmt.
Ja. Ja, hängt aber doch auch zusammen mit, ich bin zu nichts mehr nütz. Das heißt, ich falle ja nur zur Last, wenn ich selber nichts mehr beitrage. Und beitragen hat etwas mit Eigeninitiative zu tun. Ein neues Ziel suchen oder doch noch einmal die Zauberflöte zu studieren.
Aber es hat auch damit zu tun, dass die Familien viel kleiner geworden sind. Nicht? Die Menschen sind ja deshalb einsam auch, weil sie keine Familie haben. Und dann fallen sie aus allem heraus.
Weil Sie sagen Familie, es ist ja interessant, dass viele Menschen im Alter anfangen, sich auf sich selbst und ihre Vorfahren zu konzentrieren. Es ist ein ganz interessanter, also für mich immer wieder interessanter Vorgang, dass viele Menschen in einem gehobeneren Alter anfangen, Selbsterfahrung zu versuchen, Familiengeschichte aufzuarbeiten, also plötzlich das eigene Ich wieder wahnsinnig wichtig zu nehmen. Sollte es nicht eher umgekehrt sein, dass man im Alter sich selber nicht mehr so wichtig, also weise genug ist, sich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen? Ich finde das eigentlich eine Merkwürdigkeit, das ist ein Widerspruch in sich selbst.
Ich finde es interessant, ich denke auch im Alter, denke ich, merkwürdig. meine Mutter, die ist nicht so alt geworden wie ich, aber wie war sie denn als junger Mensch? Man sieht plötzlich an sich selber, wie man anders plötzlich die Eltern sieht. Und das finde ich schon eine interessante Beobachtung. Das hat man früher, wenn man jünger ist, gar nicht. Dann lebt man einfach dahin und die Mutter ist so und man sieht sie eigentlich ganz falsch, finde ich, zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Und dann finde ich es eigentlich ein Vorteil des Alters, dass man jetzt reflektiert und denkt, wie war sie eigentlich wirklich? Und das finde ich schon spannend.
Ja, man interessiert sich plötzlich auch für die Wurzeln. Also ich hätte, früher die Familiengeschichte war mir nicht so wichtig, aber es beginnt, je älter man wird, desto interessanter wird es. Eigentlich ein Widerspruch in sich selbst.
Ja.
Aber ich beobachte das
gar nicht. Kein Widerspruch. Nein? Weil also mir geht es auch so. Und ich glaube, dass man im Alter ja eigentlich erst die Möglichkeit hat, also sowohl das eigene Leben wie das Leben der Familie irgendwie im Zusammenhang zu sehen. Wenn man jung ist, ist man drinnen in dem ganzen Wirbel und denkt sich, was wird aus mir und wird überhaupt was aus mir, dass man keinen roten Faden sieht. Nicht? Den roten, das kann man ja auch nicht, wenn noch kein langer roter Faden da ist. Aber später sieht man ihn schon. Das wird dann so irgendwie in ein Muster. Und man merkt, dass viele Dinge eben nicht Zufall waren, sondern dass da schon irgendwie eine Richtung da ist. Und das gilt natürlich auch für die Familie. Also das ist, glaube ich, einer der wenigen Punkte, wo man wirklich im Alter gescheiter wird. Nicht? Weil man als Junger gar nicht die Zeit hat, sich in diesem ganzen Wust von Ereignissen und Emotionen und so sozusagen zurückzulehnen und das Ganze von außen zu sehen. Mhm.
Gibt es für Sie einen Zusammenhang zwischen Identität, was ja auch unser heutiges Thema ist, zwischen Identität und Heimat?
Ja, sicher. Das sehe ich auch natürlich an meinen Schülern, nicht, die ja alle von woanders kommen. Mhm. Ich glaube nur, dass es nicht gut ist, wenn man die Leute also so zwingt in eine Identität. Du bist ein Österreicher und du bist von früh bis abends ein Österreicher und schwingst die rot-weiß-rote Fahne. Das geht nicht nur Migranten auf die Nerven, sondern das geht auch sozusagen geborenen Österreichern auf die Nerven, weil man ja eben mehrere Identitäten hat. Also nicht nur, wenn man von woanders herkommt, sondern man ist, ich weiß nicht, ein Bach-Fan oder ein Rapid-Fan oder ein Bergsteiger-Fan oder, na gut, also für viele Leute ist die Zugehörigkeit zu einem Fußballclub die wichtigste Identität überhaupt, nicht? Oder, also man hat Vorlieben, man hat Interessen, man hat Zugehörigkeiten, das sind alles Identitäten und also ich glaube, man soll das den Leuten auch lassen und gönnen. Also ich jedenfalls nehme das für mich in Anspruch, dass man nicht festgenagelt wird auf eine einzige, also vor allem nationale, aber auch sonstige Identität. Also der Herr Anunker sagt, es interessieren ihn auch andere Sachen als Musik. Mhm. Wahrscheinlich denken alle Leute, der denkt 24 Stunden am Tag nur an Musik. Also diese Vielfalt, glaube ich, muss man den Leuten gönnen.
Ja. Ich habe im Zuge der Vorbereitung dieses Gesprächs, habe ich mich natürlich zwangsläufig auch mit Musiktherapie ein bisschen mehr beschäftigt, weil das ja bei Altersdemenz und auch bei Altersdepression eine große Rolle spielt und bin dabei auf etwas gestoßen, was mich sehr frappiert hat, nämlich über die Stärke des musikalischen Erinnerungsvermögens. Also wir wollen ja hier nicht über Musiktherapie reden, das ist ein anderes Thema, aber Musik als Erinnerungsträger und das hat was mit Identität zu tun. Es gibt Menschen, die kaum noch in der Lage sind, ihren eigenen Namen zu sagen, aber immer noch in der Lage sind, ein vierstrophiges Volkslied zu singen. Also Musik, die wir in unserer Kindheit und in unserer frühen Jugend hören, prägt uns anscheinend sehr und macht mehr unsere Identität aus, als wir uns eigentlich bewusst sind. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, also bin überzeugt, dass Musik, ich würde sogar früher beginnen, Rhythmen etwas ganz Prägendes im Leben sind. Und ich bin da auch kein Spezialist, aber ich denke immer, etwas vom Ersten, was wir haben, sind Rhythmen, das haben wir ja schon im Mutterleib. Wir sind ja ständig dem Herzschlag ausgesetzt.
Aber man hört im Mutterleib auch Melodien.
Hört man auch. Mhm. Und also beides natürlich. Und das ist schon in meiner Erfahrung ganz klar, Sie haben es angetönt, zum Beispiel mit Demenzkranken. Ich lade ab und zu junge Musiker aus der Musikhochschule ein, die Konzerte geben, die müssen auch lernen, vor Publikum zu spielen. Und bei mir sind doch etwa 25% der Leute, die bei mir sind, haben kognitive Probleme, sind dann auch nicht immer ganz leise bei einem Konzert, die müssen das also lernen. Und das ist enorm, wenn bekannte Melodien kommen, wie die Leute mitsingen. Und interessanterweise, also der Renner ist immer, wenn ich Operette mache. Also dann, das ist auch ein Paar, das sind junge Leute, wenn die singen, wie viel die Männer mitsingen. Hätte ich nie gedacht, die Mittelfrank ist ja sonst eher so ein, naja, ich würde sagen, emotional eher ausnivellierter Volksschlag. Und also das ist fast faszinierend. Und das kann man natürlich einsetzen. Ich weiß auch, dass es Musiktherapeuten, kommen vom therapeutischen Weg, dass die auch Singbücher aus der Zeit haben. Und man kann fast sagen, wenn jemand geboren ist, welche Singbücher dann speziell ankommen, in welcher Phase diese Lieder gelernt haben.
Das heißt also ganz früh.
Die Sklavengesänge in Südstaaten von Amerika, ja. dass wenn man mit einem heute lebenden Sänger, der sagt, der gibt mir ein Gesangbuch von seiner Mutter, was die gesungen haben, direkt, wo sie noch Sklaven waren. Aber ich kann mich selbst auch erinnern, kann mich an hunderte Lieder erinnern aus den 30er Jahren. Und zwar ganz ähnlich wie an Gerüche. Mhm. Wenn ich irgendwo in eine Gegend komme, wo das riecht genauso wie damals. Mhm. Also ich glaube, dass die Erinnerung an Melodien oder auch dann mit Text, dass die sehr verwandt ist mit das. Wahrscheinlich haben die anderen Sinne auch noch solche ähnliche Erinnerungsbahnen. Aber beim Geruch und beim Gesang ist es mir klar.
Also sehr, würde ich voll unterstützen. Es gibt zwei Dinge. Ich glaube, dass beim Mensch vermutlich das Gedächtnis für Melodien größer ist, weil wir sind ja geruchmäßig handicapiert gegen praktisch alle anderen Spezies. Wir hören ja... Wir riechen das sehr viel schlechter als ein Hund. Oder?
Ja, gut.
Ja, das müssen Sie ja kompensieren. Deshalb sind Sie ja, vielleicht müssen Sie...
Aber ich weiß ja nicht, dass ich schlechter rieche.
Weil Sie keinen Hund haben.
Wenn ich ein Zirbenholz rieche, dann rieche ich Zirbenholz. Vielleicht riecht der Hund dabei Schnaps oder was.
Das mag sehr verschieden sein. Im Übrigen gibt es ja schon normale Alterungsvorgänge und einer der Sinne, der fast bei allen Menschen abnimmt im Alter, ist der Geruchssinn.
Das ist traurig. Das wollen wir gar nicht hören.
Ja, und vielleicht kompensiert man den natürlich dann, wir sind in einer Sinneswelt, kompensieren wir mit anderen Sinnen. Aber um zurückzukommen, Melodie, Musik ist ganz zentral. Ich glaube, das hat ja nicht nur mit Alter zu tun. Ich weiß nicht, ich kann mich genau erinnern, was für ein Lied war, als ich zum ersten Mal im Gymnasium eng getanzt habe bei einer Schülerparty und so. Also ich glaube, wir haben doch alle unsere...
Das sind die hormongesteuerten.
Ja, aber da waren Sie
das
schon...
ist ganz was anderes.
Da waren Sie schon groß, so wie mit den Operetten. Ja. Aber ein Vierjähriger...
Kinderlieder wäre interessant.
Mit vier Jahren singt man keine Operette.
Aber darf ich dazu was sagen? Insofern wäre es sehr viel wichtiger, wäre sehr wichtig, wenn sehr viele Menschen mehr singen würden. Ja. Wer singt heute noch? Fast niemand.
Die Kinder können nicht einmal, die Sternsinger können
nein, die noch. Singen so falsch.
Ich bin im Jahr 1935 in die Schule gekommen und ich kann mich erinnern, dass wir jeden Tag ein Lied singen mussten, bevor der Unterricht begonnen hat. Das erste war ein Lied. Und wenn alle das Lied gekonnt haben, die Lehrerin hat sich mit den Brummern, die Töne nicht treffen, besonders befasst, am Schluss haben alle singen können. Wir haben jede Menge Lieder, so viel wie in uns hineingeht. Und das ist weg.
Eben. Ja, aber das Interessante ist, wenn Sie dann ganz alt sein werden, werden Sie immer noch diese Lieder im Kopf haben. Und
das ist ja der Fall.
Ja, das finde ich so toll. An was erinnern Sie sich zum Beispiel?
Weil er ist in einer Familie aufgewachsen, wo immer gesungen worden
ist. Ja, das ist ja
was. Ich bin in einer Einzelfamilie aufgewachsen. Ja, ich bin ein Einzelkind. Mein Bruder ist 15 Jahre jünger. Bei uns wurde nie gesungen und ich weiß auch keine Kinderlieder mehr. Natürlich, weil mit mir niemand gesungen hat.
Das ist interessant. Sie wissen auch aus Ihrer Schulzeit und so keine Volkslieder, keine Kinderlieder mehr.
HJ-Lieder vielleicht.
Nein, auch das nicht. Nein, ich war ja gar nicht bei der HJ. Das ist übrigens, apropos erinnern, ist es sehr unterschiedlich zwischen ihm und zwischen mir. Und das hat auch zwischen männlicher Intelligenz und weiblicher Intelligenz zu tun.
Das ist es, ja.
Ja, wirklich. Er hat so viele politische Erinnerungen. Ich habe praktisch gar keine. Ich habe mich für Musik interessiert, ich habe sehr früh Klavier gespielt und bin auf Geige übergegangen und bin dann zur Nazi-Zeit bin ich in einem Orchester, in Rundfunkspielschau habe ich gespielt. Ich habe immer Musik gemacht, aber für Politik hat für mich nicht die geringste Rolle gespielt. Mein Vater war eingerückt, meine Mutter weiß nicht, was sie genau gemacht hat, das hat mich damals nicht so interessiert. Aber ich habe total, ich weiß auch nicht mehr, was ich angehabt habe, er weiß genau, was er angehabt hat, das was eigentlich bei den Mädchen ungewöhnlich ist. Bei mir hat sich alles, ich war so beschäftigt mit Musik und mich hat diese Dinge nicht interessiert. Und das hat mit der Familie zu tun, aber auch weiblich, meiner Meinung nach. Ich meine, ich finde das nicht schlecht.
Ich erinnere mich, wie einer im Kindergarten, den kennen Sie sogar alle, deswegen sage ich den Namen nicht. Der hat das Horst-Wessel-Lied gesungen im Kindergarten im Jahr 1936. Oh, oh. Und die Eltern der anderen Kinder haben das erfahren und haben gesagt, also einer von einem Vater weiß ich den Wortlaut, den habe ich mir aufgeschrieben später. Ich kann leider den Heini nicht mehr in den Kindergarten schicken, weil der hat das Horst-Wessel-Lied gesungen und das verdirbt den Charakter. Das ist schlecht für seinen Charakter.
Was nicht vom Heini, sondern von einem anderen Kind. Der Heini hat das Herz-Wessel-Lied gesungen, nein, und ein anderes Kind.
Nein.
Er hat Angst gehabt um den Heini.
Der Sandy hat das Herz-Wessel-Lied gesungen.
Wahrscheinlich erinnert er sich heute noch dran. Das würde ja für das Langzeitgedächtnis.
Natürlich kann ich das heute festlegen, das ist klar. Ja. Aber ich kann also auch alle Kinderlieder kann ich auch noch, meine böhmischen Kinderlieder kann ich alle noch singen.
Andulko, Andulko, Medidita,
das haben wir gerade nicht gesungen.
Abi Medolibine Psehoje,
die Sache. Wieso können Sie eigentlich böhmische Kinderlieder?
Also, mein Vater hat mindestens so gut Tschechisch gesprochen wie Deutsch und hat alle seine Schulferien in Böhmen zugebracht. Also, ich kann nicht Böhmisch, aber ich verstehe.
Aber dass
ich verstehe, wie sich die Nasenflügel heben bei bestimmten, eine Polka bedeutet für mich sicher mehr wie in Westfalen.
Gibt es sowas wie eine regionale Prägung durch Musik?
Ja, unbedingt. Absolut. Wenn ein Kölner oder ein Hamburger eine Bruckner-Symphonie dirigiert und wenn er noch so weise ist, dann merke ich, dass er die oberösterreichische Erde nicht kennt. Da gibt es Töne, da muss man Volksschullehrer irgendwo in Oberösterreich gewesen sein und der Bruckner hat dort Volksmusik gespielt und das hört man in allen seinen Symphonien.
Hört man eigentlich, weil ich vorhin gesagt habe, dass uns so frühkindliche musikalische Eindrücke ja lange halten bleiben, hört man das bei den Komponisten auch. Ich denke irgendwie an die Trompetensignale bei Gustav Mahler, weil der neben der Kaserne aufgewachsen ist. Und also gibt es so, ich will nicht biografisch.
Ja, der hat überall alles zusammengestohlen.
Ich will nicht wieder biografisches mischen, aber man hört, Sie sagten gerade bei Bruckner auch, man hört, wo sie herkommen.
Ja.
Also das hängt aber
also die Landfolklore hört man bei Bruckner, die Stadtfolklore höre ich bei Schubert und bei den Strauß und Lanner. Da höre ich den Dialekt von der Wiener Vorstadt.
Mhm. Also die regionale Prägung gibt es in den Komponisten genauso, wie es sie Ihrer Meinung nach bei den Interpreten geben sollte?
Ja, muss es mindestens verstehen.
Ja. Sie wollten noch was sagen?
Also, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, zur Frage der weiblichen und der männlichen Intelligenz oder Identität und Kreativität. Aber vielleicht doch noch einmal, das meinte ich ja vorher, was ich gesagt habe, ich glaube, für die Identität hat viel mit Heimat zu tun.
Sicher, ja.
Und wenn man im Alter vielleicht mehr sich darauf zurückbezieht, dann ist es nicht nur meiner Ansicht nach das Interesse an der eigenen Geschichte, sondern es ist halt Teil der Identität, vielleicht hat man auch mehr Zeit. Und ich glaube auch, man kann nicht wirklich kreativ sein, wenn man nicht eine Verwurzelung in einer, man kann ja mehr Identitäten haben, aber man muss ja, um kreativ, um neugierig zu sein, Sie müssen ja springen können, wenn Sie neugierig sind, und dafür müssen Sie eine feste Basis haben, und ich glaube, das ist die Identität. Also deshalb ist dann schon das Thema für heute Abend sehr wichtig. Aber ich fand Ihre Kommentar vorhin interessant, Sie haben gesagt, es gibt so Unterschied zwischen Männer und Frauen, auch vom Fokussieren her, vielleicht dann auch vom Altern her. Aber so wie Sie das ja für sich beschrieben haben, waren Sie ja fokussiert. Sie waren fokussiert auf die Musik und Sie sagen, er hat mehr Politik und er kann sich an alles erinnern, was er getragen hat und so weiter. Normalerweise sieht man das ja eher anders, dass man sagt, die Männer seien ganz eng ausgerichtet und hätte nicht diese breitere Art, auch im Umgang, vielleicht emotionale Intelligenz, die man ja uns eher etwas abspricht. Also, und wie würden Sie das sehen im Kontext, altern dann Frauen auch anders als Männer? Ich kann Ihnen sagen, 70% meiner Patienten sind Frauen. Frauen werden 5 Jahre älter, also 70% sind Frauen. Und im Durchschnitt altern Frauen besser als Männer. Für mich jetzt als Betreuung.
Was heißt besser?
Reifer, mehr ergeben mit funktionalen Einschränkungen umzugehen, fast kreativeres Ausrichten auf Kompensationen machen sie meiner Ansicht nach besser.
Ja, das ist praktisch.
Ja, das ist ja. Aber spricht da nicht dagegen, gegen eine gewisse Praktikabilität des Alters muss ja gar nicht schlecht sein.
Nein, das ist sehr gut, sehr praktisch. Sagen Sie.
Das heißt, Frauen können besser umgehen mit den Defiziten?
Im Durchschnitt ja. Frauen sind ja übrigens auch viel kränker, das ist ja hochinteressant. Wirklich? Also wenn man schaut, Frauen gehen viel mehr zum Arzt, sie haben mehr Diagnosen und werden 4 Jahre älter. Das hat mich schon dazu gebracht, ich frage mich langsam, ob krank sein gesund ist. Also.
Nur für die Ärzte. Ich meine, Krankheit bringt mich wieder auf die Musik, die ja angeblich schon seit 4000 Jahren dazu benutzt wird, das seelische und psychische Gleichgewicht von Menschen herzustellen. Die Frage ist aber, wie wirkt die Musik auch auf die Interpreten? Publikumsforschungen gibt es ja eine ganze Menge, Wirkung von Musik und so weiter. Wie wirkt sie auf die Interpreten? Nicolas Anoncourt ist nach einem Konzert in einem besonderen Zustand. Er sagt Dinge, die er sonst vielleicht nicht sagen würde. Er ist sehr dünnhäutig. Sagte mir mal, da bin ich vollkommen unzurechnungsfähig.
Ich sage die Wahrheit.
Sagt den Journalisten die Wahrheit, was ganz Schlechtes
immer. Auch jeden. Ja, ich habe keine Filter.
Ja, keine Filter. Das muss ich seine Frau fragen. Ist dieser Zustand nach einem Konzert, ist der mit der Zeit stärker geworden, ist der im Alter stärker geworden oder schwächer geworden? Die Wirkung des Konzertes?
Weiß ich nicht.
Das muss ich Ihre Frau fragen.
Ich wüsste es nicht, aber ich glaube, dass er dünnhäutiger geworden ist. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Nämlich, oder sagen wir so, es macht ihm nichts aus, das zu zeigen.
Ah, das
früher
ist
so, hat er ja. sich mehr... Ja,
ich habe gesagt, möglichst keine Leute,
ja,
damit ich doch nicht entgleise. Ja.
Naja, es heißt ja immer Eigenheiten.
Aber das sind nicht nur die Musiker. Wenn man, wenn man in einer Sache aufgeht, dann hat man sicher eine Abklingphase, in der man nicht. Es gibt ein wunderbares Gedicht von einer Schweizer Tänzerin. Das hat mir der Peter von Matt mal gesagt. Sie steht in einem Buch von ihm und da schreibt sie, wie sie sich fühlt, als 20-jährige Tänzerin, wie sie sich fühlt nach dem Applaus. Und wenn jetzt noch Leute kommen und ihr sagen, es war wunderbar und so, das ist ein fantastisches Gedicht, das schreibe ich mir jedes Jahr in meinen Notizblock vom nächsten Jahr auch wieder hinein, weil ich das so gut finde. Diese Frau ist übrigens dann Klosterfrau geworden und diese jetzt, glaube ich, lebt sie noch mit 95 Jahren in einem Kloster bei Zürich. Und angeblich, laut Peter von Matt, dichtet sie noch immer. Also ich weiß gar nicht, wie die heißt.
Ich habe es vergessen.
Und wie ist das Gedicht?
Wunderbar. Habe ich mit den Kalender?
Nein.
es ist eigentlich ein abstraktes Gedicht.
Aber können Sie es auswendig?
Nein, es ist zu kompliziert. Das kann ich nicht auswendig.
Aber es geht jedenfalls um den Zustand nach einer großen, auch emotionalen Anstrengung und dem Applaus.
Ja, sprich nicht von und so. Also es ist einfach sehr schön, auch als Gedicht. Mhm. Und es trifft ganz genau den Punkt. Mhm. Also was die erlebt hat im Tanz, das erlebt wahrscheinlich ein guter Schauspieler nach einer Theateraufführung und ein Musiker oder vielleicht auch ein Sportler.
Gibt es eine medizinische Erklärung, hoher Adrenalinspiegel oder irgendwas Banales?
Ich glaube, das sind Endorphine. Also weil sie gerade den Sport bringen, das ist ja nicht sättigbar, das Interessante. Also wenn wir in so, also ich mache nicht verrückt Sport, aber ich bin relativ, würde ich sagen, fit. Und man merkt das ja, wenn man rennt zum Beispiel, ich merke es an Trainingszustand, wie lange es geht, bis ich mich einfach toll fühle. Und nachher fühle ich, und das hält ja mehrere Stunden an. Aber ich glaube, Leute, die das extrem machen, das war die Entwicklung dieser völlig spinnigen Dinge wie Triathlon oder ich weiß nicht was, dann irgendwie noch in der Antarktis oder so. Also diese, das sind Glückshormone und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn Sie in der Mitte dieser Leute stehen und diese ganze Klangwelt auf Sie einbricht und Sie die modulieren können und lenken können, das, also gebe zu, da bin ich neidisch, das muss ein wunderschöner Zustand sein.
Ja, sie hat mir sehr viel gesagt, diese Klangwelt. Oder sie hat mir Einsichten geschenkt, die ich gerne würde jeden Einzelnen von den Zuhörern auch vermitteln. Mhm. Und davon kann ich mich nicht so schnell lösen.
Eben, und da kommt irgendwie ein Journalist und fragt, wie haben Sie sich
heute Abend gefühlt?
Eine Tante. So eine völlig blöde Frage. Da wäre ich auch dünnhäutig.
Aber ich meine, es ist ein Dirigent, hat ja sehr viele, der steht in der Mitte sozusagen. Und Sie haben das Publikum im Rücken und Sie haben vor sich eine Gruppe von, je nachdem, also Sie haben jede Menge von Energie, die auf Sie zukommt, die Sie nach hinten geben. Also das ist schon ein sehr spezieller Platz.
Es heißt ja, Eigenheiten verstärken sich im Alter. Stimmt das überhaupt?
Ja.
Ja.
Das meinte ich mit dem Eigensinn.
Ich glaube,
das macht auch Spaß.
Es stört einen nicht mehr.
Ja.
Selbst.
Ja. Selbst,
ja. Hat diese Tatsache, dass sich Charaktereigenschaften verstärken, hat das irgendeinen Einfluss auf die musikalische Arbeit? Also ich sage Stichworte wie Nervosität, Skepsis, Hartnäckigkeit, Unerbittlichkeit, Wenn das stärker wird im Alter, hat das Einfluss auf die Arbeit? Nervosität? Es gibt Künstler, die sagen, je älter ich werde, desto nervöser wäre ich.
Ganz individuell.
Ich glaube, wenn er auch nur gleichbleibend nervös ist, meint er, dass er immer nervöser wird, weil in der Erinnerung verblasst alles. Mhm. Und was im Moment ist, dass, also ich weiß, dass ich mein allererstes Konzert als fünfjähriges Kind habe ich Blockflöte gespielt in einem Blindeninstitut. Da weiß ich, dass keiner mich gesehen hat. Und ich habe keinen einzigen Ton gespielt. Ich habe mit 5 Jahren so ein Lampenfieber gehabt. Ich habe so gezittert, ich habe mit dem Mund die Flöte nicht gefunden. Und das heißt, mein Bruder hat die Klavierpart gespielt und ich habe nur so gemacht.
Das haben Sie aber zwischenzeitlich gut kompensiert.
Das habe ich nicht wirklich kompensiert.
Aber beim Dirigieren sieht man es weniger.
Das sieht man sehr gut. Aber ich habe ja praktisch den größten Teil meines Lebens war ich ja Cellist.
Erfahrung, Geduld und Eigensinn, haben Sie vorhin gesagt. Sind das Dinge, die sich bei Ihnen auch verstärkt haben?
Ja, Erfahrung natürlich. Da sammelt sich was an. Geduld?
Ich bin nicht geduldiger.
Geduld habe ich nicht. Habe ich nie gehabt, Geduld.
Ich bin auch nicht geduldiger geworden bis jetzt. Also ich warte immer noch drauf. Ja.
Nein, ist das gut, geduldig zu sein?
Also, ich habe es ja nicht ganz genau zitiert. Hesse sagt, das sind 3 Dinge. Das eine ist Mut, das zweite ist Eigensinn und das dritte ist Geduld. Und dann sagt er, Mut gibt Kraft, Eigensinn macht Spaß, Freude und Geduld bringt Ruhe. Und ich glaube schon, dass eine gewisse Ruhe, wenn man älter wird, einem nicht schlecht ankommt. Aber den
Warum?
Mut hat.
Warum eigentlich? Ruhe ist doch langweilig.
Man braucht ja doch etwas längere Phasen, um sich von Spitzen, würde ich sagen, wieder zu erholen.
Aber komme ich zu Ihnen im Unterricht.
Ich auch.
Weil wenn ich diese Geduld lernen könnte, dann könnte ich vielleicht in der Nacht schlafen.
Also Dirigenten haben ja, Sie haben ja mal gesagt, Dirigent ist ein gefährlicher Beruf, weil Dirigenten können ja nicht nur nett sein.
Also ich glaube, fast jeder Beruf ist gefährlich.
Ja, aber wenn man vor einer Horde von 100 Personen steht und die führen muss, man kann einfach nicht nur nett sein. Und wegen der möglichen falschen Selbsteinschätzung ist daher Dirigent ein gefährlicher Beruf.
Ich war ja als Musiker im Orchester auch nicht nett zu den Dirigenten.
Sind Sie jetzt netter geworden als Dirigent?
Das weiß ich nicht.
Ich frage nur wegen Geduld.
Nein, das weiß ich nicht. Nein, Geduld habe ich nicht.
Okay. Da muss ich eigentlich Ihre Frau fragen. Psychologisch gesehen ist die Zusammenarbeit von Paaren ja oft nicht ganz einfach, weil man Kritik sehr schnell persönlich nimmt. Nun ist die Kritik zwischen Dirigent und Musikerin nicht zu vermeiden. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie gehen Sie heute damit um?
Ich gehe heute viel besser damit um. Wie ich jung war, habe ich meine Probleme gehabt, weil man glaubt natürlich immer, dass man alles kann und dass man das wunderbar macht. Und ich habe mit ihm wahnsinnig viel gelernt, aber das hat auch ihn begriffen, dass er mir gesagt hat, mach das so, mach das anders, das ist nicht so gut. Und dass dieser Spagat zwischen, ich habe es ja verstanden, es war ja richtig, was er gesagt hat, ich habe es ja wirklich angenommen, aber es stört doch ein kleines bisschen, wenn man immer, und außerdem ist er sehr gut im Argumentieren und ich bin, also ich habe einige Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass ich nicht recht habe. Und das ist gar nicht so leicht, weil jeder glaubt ja, dass er recht hat. Und Kritik ist ein ganz schwieriger Punkt. Ich kenne sehr viele Leute in Begriffen, die sagen, Kritik ist wahnsinnig wichtig und da lernt man ja. Aber ich kenne ganz wenige Leute, die mit Kritik auch, die, wenn sie einen selbst betreffen, umgehen können. Mhm. Das ist wirklich ein schwieriger Punkt. Mhm.
Und Sie sagen, Sie gehen heute besser damit
um. Ja, viel besser.
Damit um.
stelle mir das nicht immer einfach vor. Entschuldigung. Sie hatten im Jänner Ihren 80. Geburtstag. Ist das ein Anlass für Sie gewesen oder bedurfte es diesen Anlasses gar nicht, dass Sie sich mit der Endlichkeit des eigenen Lebens auseinandergesetzt haben oder haben Sie dafür immer noch viel zu viel zu tun?
Nein, natürlich denkt man ans Sterben, klar, nicht? Aber ich glaube, wie die meisten alten Leute fürchte ich mich eigentlich nicht vom Sterben, wohl aber vom depperten Dahinsiechen, das will ich überhaupt nicht haben. Und ich glaube, die meisten Leute wollen das nicht haben. Und auch da, glaube ich, wäre ein Umdenken fällig, also besonders bei den Ärzten, also die Leute nicht mit allen Mitteln am Leben erhalten zu wollen, wenn die eigentlich gern in Ruhe sterben wollen. Und es ist ja so, dass, also wahrscheinlich kennt jeder von uns so Fälle, wo Leute noch, also ich weiß nicht, noch einmal operiert und noch einmal operiert und noch einmal künstlich ernährt, weil die Leute vielleicht auch von dieser Nazi-Euthanasie-Sache so geschockt sind, dass man das um keinen, also ja, nicht haben will. Aber ich glaube, da sind die Hospize ja gut, aber ich glaube, sich damit also abzufinden, dass man die Leute, wenn es Zeit ist, halt in Ruhe sterben lassen soll, das würde ich mir wünschen und ich glaube, das würden sich die meisten alten Leute wünschen.
Ja?
Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für einen Altersmediziner. Und zum ersten einmal, ich glaube, Sie haben es gleich gemeint, aber für mich ist die Erfahrung, die hochbetagte Menschen haben keine Angst vor dem Tod. Sie haben, wenn sie Angst haben, Angst vor dem Sterben. Woody Allen hat einmal so schön gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich möchte einfach nicht zu Hause sein, wenn er an der Türklingel läutet. Also diese Phase.
Und, aber wo, lieber schon zu Hause als im Spital.
Ja, sehr wichtiger Kommentar. 70% der Leute möchten gerne zu Hause sterben, 70% sterben nicht zu Hause. Wir haben sicher hier massiven Nachholbedarf in strukturellen Fragen. Ich sage jetzt wir in allen deutschsprachigen, diese drei Länder. Und es ist auch doch einiges gegangen, was die Patientenverfügungen und damit verbunden auch die Vollmachten betroffen haben, auch in Österreich. Aber wir hängen sicher nach und hier kommt vielleicht wieder die kulturelle Identität. Das ist meiner Erfahrung nach wirklich sehr verschieden. Als Schweizer, der jetzt 10 Jahre in Deutschland ist, würde ich das völlig unterstützen. Also gerade Frage künstliche Ernährung. Ernährung über Sonden ist ein dickeres Brett zu bohren, dies nicht zu tun in Deutschland, als es aus der Schweiz geht.
Nein, in der Schweiz ist ja zum Beispiel auch
Dignitas, nicht.
Ja,
nicht
na gut, aber ich meine, das ist in der Schweiz akzeptiert, ist bei uns nicht akzeptiert, hat vielleicht auch mit der Geschichte zu tun, aber ich finde ja das Schweizer Vorbild wunderbar, dass man also den Leuten auch die Möglichkeit, wenn sie finden, so ist es genug, dass man ihnen diese Möglichkeit gibt und das nicht auch noch unter Strafe stellt.
Ja, würde ich voll unterstützen. Es ist, ich glaube, so wie ich gesagt habe, älter werden hat sehr viel mit, es ist eine sehr divergente Gruppe Menschen, viel divergenter als die Politik sie gerne einordnen würde in eine Schachtel oder vielleicht sogar in drei Schachteln, wenn sie großzügig sind. Aber der Tod oder wie man mit Sterben umgeht, ist natürlich eine höchst, höchst persönliche Angelegenheit.
Und man muss ja nicht nur mit dem eigenen Sterben umgehen. Sie haben es vorhin gesagt, dass alte Leute auch darunter so leiden, dass alle rundherum wegsterben, Freunde einfach wegsterben. Und noch ärger ist es dann, wenn die Jungen sterben und das Erleben existenzieller Tragödien wie der Verlust eines Sohnes, das setzt dann schon andere Prioritäten, glaube ich, im Leben. Die Frage ist,
um zu unserem Thema zurückzukommen, ob die Musik in so einem Fall emotionelle Stütze ist schon zu viel, aber eine emotionelle Hilfe ist, oder ob es Zeiten gibt, wo man die Musik wegschiebt, weil sie auch hilflos und sprachlos wird.
Also Musik und Not und Todesnot oder so etwas, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Zeit gibt, wo man die Musik wegschiebt. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es das für... Aber was ich überhaupt nicht verstehe und was ich aber eine Erfahrung, die mache ich seit also meine Großeltern sind zu Hause gestorben, da sind wir noch gerufen worden, dass wir sie noch lebend sehen und für uns war das eigentlich selbstverständlich. Die Enkelkinder sollten hinkommen und die Großmutter oder den Großvater noch sehen, bevor er stirbt. Mhm. Wenn man eine Trauergemeinde hat, die können sich beherrschen. Meine Mutter ist hinter meinem Bruder gesessen, der hat Tränen, der war schon erwachsen, war vielleicht schon 20 und hat geweint, wie mein Vater gestorben war. Und die sagt zu ihm, Disziplin-Bub. Der durfte nicht weinen in ihren Augen. Und dann kommt ein Akkord und alle weinen. Mhm. Das ist ein Phänomen, das kann man bei einem ganz fremden Todesritus erleben. Man geht dann auf einen Friedhof, die Leute sind sehr beherrscht und finden das traurig, was sie da jetzt machen müssen. Dann singt eine Männergruppe von der Wiener Staatsoper, singt dann irgendwas immer. Mhm. Es müssen nur Akkorde sein und so. Die Leute fangen sofort zu weinen. Mhm. Ich weiß nicht warum.
Ja, vermutlich wieder, weil natürlich Musik.
Es kann auch ein Streichquartett sein.
Einen so hohen emotionalen Wert auch in unserem Empfinden.
Es öffnet eine Schleuse, die wird einfach mit Gewalt weggeschoben. Die kann. Der Betroffene kann diese Schleuse nicht halten.
Aber wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Kultur und Emotionalität und Psyche. Also es wird ja jeder, wir haben vorhin von den musikalischen Wurzeln gesprochen, es werden ja verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen wahrscheinlich von verschiedener Musik angesprochen. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor bei der Behandlung von Menschen aus einem anderen Kulturkreis, gibt es so etwas wie eine transnationale Psychiatrie?
Das ist sehr kompliziert, diese Frage ist sehr kompliziert.
Ja gut, in der Pflege nennt man dies kultursensitive Pflege. Oder bei Betreuung älterer Menschen sprechen wir viel von biografischen Arbeiten, die man mit Leuten und einfach an zwei, drei Beispielen sagen. Also wenn man lernt, wie man Menschen wäscht. Ich habe das ja auch gemacht, ich habe so immer eine Nacht pro Woche gearbeitet als Student. Dann beginnen wir ja in Mitteleuropa mit dem Kopf, dann gibt es noch gewisse Tücher, die man zuerst verwenden darf. In der muslimischen Kultur beginnt man mit den Füßen. Also wenn sie mit dem Kopf beginnen, dann haben die schon mal verloren. Mhm. Also das wäre kultursensitive Pflege an einem Beispiel. Wenn Sie eine demenzkranke alte Frau haben und nachts um zwei kommt je nachdem eine männliche Pflegefachperson ins Zimmer, dann kann es sein, dass diese Frau völlig durchstartet, weil das bei ihr Flashbacks gibt. Wir kommen wieder auf die Geschichte zurück. Schlechte, dunkel, unbekannte Umgebung, schlechte Kontakte zu Menschen. Also das kann wirklich sehr, sehr verschieden sein. Und wie natürlich die Frage vorher mit den Schleusen, die aufgehen, oder wie wir halt emotional dann auch jetzt wieder mit Musik reagieren, das hängt auch davon ab, wo die stattfindet. Welche Musik wo stattfindet.
Ja, welche Musik? Ich meine, wenn wir bei einem Schubert-Streichquartett und die Schleusen, die Drinnenschleusen
geöffnet werden. Die drei ersten Töne, da bemerkt man noch gar nicht, dass es Schuhwerk ist.
Ja, ist schon aus, weinen schon alle.
Ja.
Das ist ja das Wunderbare. Einer, der aufgewachsen ist, irgendwo mit afrikanischer Musik, dem wird das vielleicht nicht die Schleusen öffnen.
Ja, ich kann sagen, ich würde jetzt nie zu Hause in Nürnberg eine CD mit Jodeln aufnehmen. Aber wenn ich in der Schweiz auf einer Alp an einem Schwingerfest bin, dann könnte ich vermutlich je nach Stimmung schon weinen, wenn gejodelt wird.
Wirklich?
Ja.
Wieder ein Abgrund zwischen uns. Gut, eine letzte Frage habe ich noch an Sie, Herr Anunkur. Sie hatten eine große Operation, waren mehrere Wochen im Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie Sie sich damals gefühlt haben, ob Sie den Eindruck hatten, Sie überleben es vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Aber hat so ein Erlebnis Prioritäten in Ihrem Leben verändert?
Nein. Ich hab noch viel, viel ärgere Sachen erlebt, ja, medizinischer Art als diese Operation. Mhm. Aber das, was mich an der Operation beeindruckt hat, ich musste, der Chirurg kam in mein Zimmer, weiß nicht, vier Tage, nein, da war ich schon aus der Intensivstation draußen, kam ins Zimmer rein und sagt, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Und ich sage, was? Er hat gesagt, wir müssen noch mal öffnen. Und dann habe ich gesagt, wann? Hat er gesagt, gleich. Und das Einzige, was sie dann gemacht haben, ist, dass sie mich nicht mehr in die Intensivstation gegeben haben. Weil ich habe in der Intensivstation diese Töne der Geräte, mhm, sind für einen Menschen absolut unerträglich. Nicht nur für einen Musiker. Ich finde das eine solche Gemeinheit, dass in einem Spital Sinustöne von Geräten erzeugt werden. Es gibt ja auch überall in den Wohnungen, gibt es ja jetzt diese verschiedene elektronische Geräte, die alle Sinustöne haben.
Was ist das? Das summt so, oder was?
Ein Sinuston ist ein Ton ohne Obertöne, der nur,
ein ganz gerade
nur eine Frequenz hat. Ganz wurscht, wie hoch. Ja, nein. So. Nicht schnarren. Es ist wenn Sie auf einem Weinglas so mit dem Finger machen,
ach so, ja,
dann ist das ein Sinuston. Und das ist vollkommen unmenschlich. Das ist ein Ton, den kann man nicht, würde kein Tier, kein Mensch, kein Instrument erzeugt ihn. Und in der Intensivstation gibt es jede Menge dieser Töne. Und die haben mich so abgelenkt von den anderen Dingen, dass ich verlangt habe, dass die ein Metronom hereinstellen, was Tack-Tack macht, damit ich meinen Herzschlag danach orientieren kann und nicht nach dem Piep-Piep, was da vorher
diese
war.
Diese technischen
Kraft. Dann habe ich denen das, die haben eins, mussten eins kaufen, weil sie gar nicht gewusst haben, was das ist. Dann habe ich es ihnen geschenkt, habe gesagt, da müssen sie sich doch jetzt die Patienten freuen, wenn sie jetzt ein schönes hölzernes Metronom da haben. Und wie ich dann einige Jahre später wieder dort war, haben die gesagt, ich sage, wir haben es noch nie benutzt. Also ich würde einen Aufstand machen gegen diese Maschine.
Ja, dabei waren Sie mit dem Metronom gar nicht weit weg.
Ich glaube, wenn Sie in ein Hotelzimmer hineingehen, das Erste ist, dass ich diese ganzen Töne abschalte, mhm, oder die Drähte rausreiße, wo ich welche. Und ich glaube, dass Menschen morden deswegen, weil sie mit solchen Tönen bombardiert werden.
Das ist der Nachteil, wenn man nicht langsam schwerhörig wird im Alter.
Sie, wahrscheinlich wird man das noch zuletzt hören.
Gut, ich würde gerne die letzten Minuten Sie fragen, ob Sie noch Fragen haben an die Runde hier, ob wir alles erschöpft beantwortet haben oder ob es noch Fragen gibt. Es gäbe jetzt noch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Ich sehe nur leider nichts, also selbst wenn sich einer meldet.
Frau Anunkur hat gesagt, dass jetzt ihr Leben so vielfältig ist. Ja? Und wir haben von der Vielfalt, ich hätte so gern etwas gewusst davon. Sie fühlen sich innerlich jung und das ist auch alles, ich habe alles gut verstanden. Und weil es auch die Vielfalt so groß ist und die Vielfalt ist noch nicht heraus, also zu, die haben wir nicht bemerken können.
Also will es nicht rein, ich mache keine Wertung. Es ist die Familie, es ist der Garten, es ist die Musik, es ist die Beschäftigung mit den Noten, die mein Mann mir übergibt, dass ich sie umsetze in spielbare Stimmen für die Musiker. Es ist das Organisieren. Zu der Tätigkeit, die ich nicht so besonders liebe, ist, ich muss sehr viel telefonieren, weil er geht nie zum Telefon und halt organisieren. Und dann gibt es, also im Zuhause gibt es jede Menge, wir haben im Garten, wir haben Gemüse und Obst und alle möglichen Sachen und das interessiert mich auch. Und also das ist jetzt alles noch neben der Musik.
Früher war es auch noch das Bergsteigen?
Ja, ja, natürlich. Das ist inzwischen nur mehr Wandern, aber ja, da gibt es
auch wichtig. Ja,
vielleicht gibt es noch mehr Sachen, ich weiß nicht. Aber
jedenfalls die große Liebe zur Natur ist ein ganz wesentlicher Aspekt im Hause Anokua. Ja. Genau. Verbringen Sie beide eigentlich jetzt mehr Zeit miteinander außerhalb der beruflichen gemeinsamen Arbeit, weil wir vom Wandern geredet haben, oder weniger? Weil man braucht ja für alles ein bisschen länger.
Wir verbringen alle Zeit zusammen.
Ja.
Immer schon.
Ja. Das ist eigentlich ein wunderbarer Schlusssatz, aber wenn es noch eine Frage gibt, ich glaube nicht, dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses Gespräch, bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie gekommen sind nach Wien. Ihnen wünsche ich nicht nur einen angenehmen Lebensabend, sondern auch einen heutigen angenehmen Abend. Und schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Danke, liebe Frau Dr. Tenner. Mir bleibt nur ganz kurz, mich nochmal von Seiten der österreichischen Plattform für interdisziplinäre Alternsfragen, die diese Veranstaltung organisiert hat, mich ganz herzlich zu bedanken für dieses wirklich, so wie ich es am Anfang uns gewünscht habe, interessante und inspirierende und dazu auch noch unterhaltsame Podiumsgespräch. Vielen Dank an alle, die dazu gekommen sind, Frau Barbara Kudenhoffe-Kalergi, Alice Hanukur, Nicolas Hanukur, Heide Tenner, Cornel Sieber, auch von so weit her und trotz sicher dicht gefüllter Terminkalender, das glaube ich niemand, dass das nicht nach wie vor der Fall ist. Ich bedanke mich dafür, dass Sie gekommen sind. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Teilnahme, fürs Herkommen. Ich bedanke mich bei Cornel Sieber für seinen einleitenden Impuls und vor allem bei Frau Heide Tenner für die so tolle Moderation und diesen Bogen, den Sie gespannt haben durch dieses Gespräch. Zwei kleine Sachen noch ganz zum Schluss, die ich Ihnen ankündigen möchte. Das eine ist in einer etwas weiteren Zukunft, das andere etwas näher. Die weitere Zukunft ist der 3. Dezember, wo wir Sie ganz herzlich einladen dürfen, wieder hierher, zu einer letzten ÖPIA-Veranstaltung unter dem Jahresmotto Altern und Kunst. Die Kunst des Alterns, eine Vielfalt, wird der Titel einer letzten Veranstaltung eines Symposiums sein. Dazu hat auch gut vielleicht der Schluss jetzt gepasst. Ich darf nur so viel verraten, es wird Professor Andreas Kruse bei uns zu Gast sein und es wird auch, um noch eine andere Kunstrichtung anzusprechen, eine Filmvorführung und eine Diskussion dazu geben. 3. Dezember, Montag, Sie haben die Möglichkeit, sich jetzt schon auch voranzumelden. Sie sehen, der Andrang ist doch immer wieder groß. Und die nähere Zukunft ist, dass ich Sie jetzt herzlich einlade und vielleicht können die Gesprächsteilnehmer auch noch ein wenig bleiben, um weiter miteinander noch sich ein bisschen auszutauschen bei Getränken und Imbiss, wie das üblich ist bei uns im Raum nebenan. Vielen Dank und einen schönen Abend. Applaus